Guten Morgen. Wenn sich der eine oder andere denkt, Predigt an dieser Stelle, ist das nicht etwas ungewöhnlich? Ja, gut beobachtet. Aber wir haben uns gedacht, wir machen das heute mal andersrum. Erst die Predigt und danach Lobpreis und dann geht's in das Abendmahl. Schön, Predigt. Ich bin begeistert davon, Christ zu sein. Ehrlich, Christ sein ist das Beste, was dir im Leben passieren kann und hinterher sowieso. Ich bin begeistert davon, was da alles mit drin ist. Ich bin erlöst. Ich war auf dem Weg in eine furchtbare Zukunft. Ich war kein netter Mensch. Ich hatte Probleme im Charakter. Ich hatte Probleme mit meiner Lebensführung. Jesus hat das am Kreuz beseitigt. Wenn wir in Epheserbrief reingucken, wir gehören zu Gottes heiligem Volk. Also wir sind auch noch alle eins zusammen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, für die Fülle geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Das ist ein bisschen dumpf. Muss ich da noch irgendwas machen mit dem Mikro? Weiter rein? Oder? Funktioniert? Alles gut? Wenn Techniker sich mit diesem Gesichtsausdruck übers Mischpult beugen, mache ich mir immer Sorgen. Aber die werfe ich jetzt auf ihn, denn er sorgt für uns. Gut. Wir haben Anteil an dem geistlichen Segen dadurch, dass wir erlebt sind. Er hat ermöglicht, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Das, was ich vorher gesagt habe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, Söhne und Töchter zu werden. Wir sind Kinder Gottes. Er gibt uns die Weisheit und Einsicht, um unsere Lebensführung gut hinzubekommen in dieser Welt. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu Erben eingesetzt. Wir sind Erben in dieser Welt. Und bei all dem, was wir jetzt über diese Welt sagen, auch der zukünftigen Welt. Das Grab wird mich nicht halten können. Ist cool, oder? Die Hoffnung jedes Menschen, mit dem du draußen sprichst, ist, ich möchte gesund alt werden und möglichst alt. Das ist das, was die Welt um uns herum hat. Meine Hoffnung ist, erst dann am Anfang, wenn ich tot bin. Meine Gewissheit ist, dass ich in dieser Welt schon Gutes erlebe. Psalm heißt es, lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, aber dann kommt und im Haus des Herrn werde ich ewig wohnen. Es geht weiter. Gott hat euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Ich bin nicht wehrlos dieser Welt ausgesetzt, sondern der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Geist der Weisheit und Offenbarung. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft wirkt er unter uns, den Glaubenden. Es ist dieselbe gewaltige Kraft und Stärke, mit der er am Werk war, als Christus von den Toten auferweckt wurde. Aus Gnade seid ihr gerettet. Kennt ihr den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit? Als Christen haben wir beides. Kennt ihr den Unterschied? Gnade heißt, dass ich das nicht kriege, was ich verdient habe. Barmherzigkeit heißt, dass ich das kriege, was ich nicht verdient habe. Und Gott hat beides für uns. Gnade ist, dass eigentlich aufgrund meiner gefallenen Natur ich verdient gehabt hätte, in die Hölle zu kommen. Was ist Hölle? Hölle ist ein seltsames, altes Wort. Das heißt die ewige Trennung von Gott. Es wäre mir dreckig gegangen und immer dreckiger. Und in der Ewigkeit noch wesentlich schlimmer. Gnade ist, dass Gott gesagt hat, ich möchte nicht, dass das mit ihm geschieht, mit ihnen geschieht, mit allen geschieht. Ich möchte das am Kreuz lösen. Das ist Gnade. Ich kriege nicht das, was ich verdient gehabt hätte. Barmherzigkeit ist, dass ich dafür jede Menge kriege, das ich nicht verdient habe. Geht weiter. Rettung ist Gottes Geschenk. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, gute Werke, in denen wir jetzt wandeln dürfen. Gott hat uns Frieden gegeben. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er allen Völkern die Versöhnung mit sich selbst angeboten und er schweißt sie zusammen zu einem Leib, zu der Gemeinde. Also habe ich jetzt auch noch wesentlich tiefere, gute Gemeinschaft. Hat es Gott damit bewenden sein lassen? Nein, er hat Apostel gegeben, Propheten, Hirten und Lehrer. Also er hat auch noch spezielle Gaben gegeben in die Gemeinde. Wozu? Wozu? Zur Auferbauung? Ja. Ja, es gibt viele Leute, die denken, der Apostel apostuliert, was auch immer der macht, ja, der Prophet profitiert, nein, der prophezeit, der Evangelist sorgt dafür, dass alle dazukommen. Das stimmt so nicht, sondern Gott hat diese speziellen Zurüstungsgaben in die Gemeinde gegeben, damit die Gemeinde ausgerüstet wird, den Dienst zu tun, also jeder Einzelne. Damit wir die volle Einheit genießen und die Reife erreichen. Also ich bin erlöst, ich bin befreit von den Dingen, die mich geknechtet haben. Ich bin geheilt. Ich bin von körperlichen Dingen geheilt. Ich bin Erbe Gottes. Ich habe Vollmacht. Wir sind ein Leib. Ich bin begeistert in dem Sinne, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Das ist toll, Christ zu sein. Jetzt weiß ich, was du meinst, wenn du sagst, Begeisterung. Dann kommen solche Momente, in denen ich andere Bibelstellen lese. Da lese ich eine Bibelstelle, die da heißt, Jesus sagt das am Ende seines irdischen Wirkens, als er tot war und auferstanden ist. Er sagt, mir, also Jesus, ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Sag mal alle. Sag mal alle, alle. Nee, also alle Leute sollen alle sagen, aber okay. Wenn ihr jetzt alle, alle gesagt habt, wer hat dann nicht alle gesagt? Keiner. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, wie viel lässt das für die böse Seite übrig? Null. Mathematiker, 100%, alles ist alles. Und Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Ende aller Tage. Also was Jesus hier sagt ist, ihr habt diese volle Erlösung, ihr habt das ganze Paket, ihr habt alles bekommen. Und ich bin derjenige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Deswegen geht ihr hin und bringt das ganze Paket der Welt. Im Markus-Evangelium berichtet Markus ein paar andere Aspekte, die widersprechen sich nicht. Ja. Es gibt so Leute, die nehmen die Bibel und sagen, aber das ist ja ein Widerspruch. Also in dem einen Evangelium, ja, er sagt Jesus am Kreuz zu Johannes, eben diese Sache, dass Maria und Johannes jetzt künftig, am anderen sagt er, es ist vollbracht, das ist doch ein Widerspruch. Nein, es steht nirgends, dass Jesus nur das eine oder das andere gesagt hat. Der eine Evangelist berichtet das eine, der andere das andere, wenn das für euch Sinn macht. Ja. Also, gerade eben hatten wir festgestellt, Matthäus legt Wert drauf, volle Autorität durch Jesus, hat Jesus bekommen und deswegen geht ihr hin, Jünger. Markus berichtet, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt. Die Zeichen, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Sie werden in anderen Sprachen reden. Sie werden Schlangen mit den Händen hochheben. und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie legen die Hände auf Kranke und es wird mit ihnen besser. Also das ist die Gebrauchsanweisung. Wir müssen das ein wenig übersetzen, das heißt jetzt nicht, dass wir alle Giftschlangen suchen müssen. Das war damals eben eine Problematik, Gefahren. Und er sagt, die, die glauben und getauft werden, denen folgen einige Zeichen, einige Dinge. Und wenn ich dann lese, dass Jesus so ziemlich gegen Ende seines Erdenlebens, Johannes schreibt davon im 14. Kapitel, sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Die Aussagen von Jesus, wenn er sagt Amen, Amen, die sind immer, also ich meine, da steht der Sohn Gottes, der das Universum mitgeschaffen hat und der alles erlöst und von dem die Bibel sagt, alles wird zum Schluss zu seinen Füßen niedergelegt und ihn anbeten. Er ist Anfang und Ende, Gott. Und wenn der sagt, Amen, Amen. Amen ist lateinisch und heißt, so ist es, so ist es. Dann kommt normalerweise eine Aussage, die jetzt nicht so ist wie, wo gehen wir denn heute zum Mittag hin oder, sondern dann kommt ein Fundament, ein Baustein. Also hier sagt er, Amen, Amen. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das denn ich gehe zum Vater heißt, ich werde euch den Geist Gottes schicken und der Geist Gottes wird euch erfüllen und bevollmächtigen. Und mein Problem, meine Frustration steckt in diesem Vers. Und in den anderen zwei, die ich gelesen habe. Warum? Ich habe vorher klargestellt, wie toll es ist, Christ zu sein. Es ist wunderbar. Ich bin begeistert davon. Und auf der anderen Seite, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Da steht, größere Werke als die, die... Moment, was hat Jesus gemacht? Er hat 5000 Leute mit einem Hamburger gespeist, ungefähr. Tod? Das war vor der Zeit. Steh auf. Verkrüppelt, von Dämonen gebunden, seelisch zerstört. Jesus geht hin, legt die Hand auf oder legt die Hand nicht auf. Er sagt, geh hin, dein Knecht ist geheilt. Und alles ist geschehen. Es gibt eine einzige Stelle, wo berichtet wird, dass Jesus zweimal beten musste und das auch nur, weil um ihn herum der totale Unglaube war. Die Stadt war voll Unglauben und er hat diesen Mann, der nicht sehen konnte, rausgenommen, hat gesagt, hat die Hand aufgelegt und hat er gefragt, was siehst du? Und er sagt, also es ist ein bisschen besser, ich sehe die Menschen, aber sie sind wie Bäume, die umhergehen. Da musste Jesus ein zweites Mal, aber ansonsten wissen wir von keiner einzigen Gelegenheit, wo Jesus etwas nicht hätte tun können. Und dann sagt er, und wenn ihr an mich glaubt, dann wird der Heilige Geist in euch kommen, ihr werdet die gleichen Werke wie ich tun, nein, größere. Deswegen ist der Titel meiner Predigt Heilige Unzufriedenheit. Heilig, aber trotzdem unzufrieden. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden mit dem, was ich da sehe. Was sehen wir denn? Wir sehen selbst in der Gemeinde, ich spreche jetzt nicht von dieser Gemeinde, sondern von den vielen Gemeinden, oder nicht nur, wir sehen Gewalt. Wir sehen Menschen, die sterben, die krank werden. Wir sehen Uneinigkeit. Wir sehen Zorn aufeinander. Wir sehen Ehebruch. Wir sehen Lästerung. Wir sehen Steuerhinterziehung. Wir sehen Leute, die geklaute Software verwenden und sagen, wozu denn, wieso denn? Ach, die sind doch reich genug. Wir sehen Missbrauch von Autorität. Und wir sehen nicht, dass die Welt dort draußen errettet wird. Und dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich getan habe und noch größere. Und ich frage mich, wo ist die Bruchstelle, wo ist der Haken, wo ist irgendwas gewaltig schiefgelaufen? Das fragen sich seit vielen, vielen Jahren viele Menschen. Und sie kommen zu Lösungen. Gott hat sich verändert. Gott möchte das gar nicht mehr. Darf ich was dazu sagen? Ha, 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 echt jetzt? einfach mal nachlesen. Da steht Jesus Christus, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Der Grundgedanke, dass Gott sich verändert haben könnte und das nicht mehr möchte, ist lächerlich. Ein anderer Weg daraus ist, ja, das galt nur für die Jünger, für die Apostel. Das gilt nicht mehr für uns. Okay, nochmal. Wer auch immer an mich glaubt, der wird die Werke tun. Also nur die 12 Apostel, okay? Nein, das hält dem nicht stand. Spürt ihr auch diese leichte Frustration, dieses heilige Unzufriedensein? Auf der einen Seite, ich möchte das jetzt nicht kleinreden, was Gott uns alles geschenkt hat, aber ich möchte unseren Blick neu lenken. Guck mal, da draußen geht einer. Und wenn der jetzt tot umfällt, dann geht er direkt weiter in die Hölle. Macht ja nichts, ich bin gerettet. Ha! Echt jetzt? Das ist unsere Herzenseinstellung manchmal. Wow! Vielleicht übertreibe ich, vielleicht hat Jesus das ja wirklich nur sinnbildlich gemeint. Oder eine Interpretation, die ich gehört habe, die größeren Werke, das ist, heutzutage kann man ja zu mehr Leuten sprechen, weil wir haben ja Satelliten und so weiter. Und wenn Billy Graham zu 8 Millionen Leute gleichzeitig gesprochen hat, das ist doch größer als das, was Jesus gemacht hat. Okay. Kirchengeschichte. Im ersten Jahrhundert haben diese 12 minus einem Verräter, diese 11 Typen, die überhaupt keine Ahnung von gar nichts hatten, das waren also keine studierten Theologen, sondern einfach ein Fischer, der sich nicht richtig ausdrücken konnte, 2 Jungs mit einem definitiven Aggressionsproblem und so weiter, die haben das gesamte besiedelte Gebiet komplett auf den Kopf gestellt, innerhalb von, sagen wir mal, Jesus ist 33 nach Christus gestorben oder so. Und innerhalb von, ohne Satellit, ohne Übertragung, ohne irgendwas, haben Leute, die nur einen Teil des Reichs erreichen konnten, von der Sprache her, das komplett auf den Kopf gestellt, mit Heilung, Zeichen und Wundern. Braucht mir keiner erzählen, ja, aber was du heute siehst, du musst nur die richtige Definition haben, dann sind das schon größere Werke. Ne? Darauf läuft's raus. Hat's irgendwann, der Heilige Geist rauscht kraftvoll durch die Jahrhunderte und wir sehen es durch alle Jahrhunderte in allen Gegenden, außer jetzt gerade in Deutschland. Da sehe ich relativ wenig. Oder in der westlichen Welt. Wenn ich nach Südamerika schaue, wenn ich nach Korea schaue, in Südkorea, da gibt es ganze Landstriche, in denen sie große Probleme haben, weil sie niemand evangelisieren können. Warum nicht? Keiner mehr da. Ist keiner da, der nicht an Jesus glaubt. Also was machen sie? Sie schicken Missionare raus. Wenn hier keiner ist und das Missionsbefehl sagt, ich soll missionieren, muss ich ja irgendwo hingehen, wo noch Leute sind, die Jesus noch nicht kennen. In China, hat vor vielen, vielen Jahren im Kommunismus gesagt, jetzt ist Schluss, wir fahren das Ganze runter. Und hat zugemacht und war für viele, viele Jahre komplett verschlossen für alle Besuche und für Mission. Und dann hat man, davor gab es vielleicht so 5.000, 10.000 Christen, wird geschätzt. Dann hat man gesagt, jetzt müssen wir mal schauen nach den vielen Jahren, als die ersten wieder reinkommen, wahrscheinlich ist die Gemeinde da tot. Nein, die Gemeinde hatte sich multipliziert dort mit Heilungen, Zeichen und Wundern. Also was ist schiefgelaufen? Wenn ich höre, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere tun, denn ich gehe zum Vater. Ein paar Gründe, warum das möglicherweise nicht der Fall ist in unserer Umgebung. Ein Grund wäre Unkenntnis. Menschen, die das einfach nicht wissen. Ich habe mich mit Leuten mal unterhalten im Hauskreis. Da kamen wir darauf, ja, Jesus kommt wieder und Jesus hat uns bevollmächtigt zu und so weiter. Und die, was? Ich dachte, ich werde Christ und damit hat sich's. Also, wenn du nicht weißt, worum es geht, Ein anderes ist möglicherweise falsche Theologie. Wie gesagt, diese Spannung, die ich hier empfinde, die ist durch die Jahrhunderte immer mal wieder aufgefallen. Und es hieß, ich lese hier von einer erlösten Welt, ich lese hier von einem Evangelium, das Kraft hat, ich lese hier von Menschen, die körperlich geheilt werden, aber ich sehe es nicht. Und dann war die Möglichkeit, entweder stimmt irgendwas mit uns nicht oder ich finde einen guten Grund dafür. Und da gibt es viele theologische Ansätze. Hat aufgehört, weil das Vollkommene gekommen ist. Das Vollkommene ist das Wort Gottes. All diese theologischen Ansätze halten dem nicht stand. Wenn man sie genauer im Lichte der gesamten Schrift beleuchtet, und interessanterweise war es öfter in der Kirchengeschichte so, dass Menschen, die so eine Theologie entwickelt haben, dann die ersten waren, die das bekämpft haben, wenn plötzlich Gott gesagt hat, ihr seid der festen Überzeugung, ich wirke nicht mehr, ja dann mache ich doch mal. Ich kenne einen Pastor von einer Gemeinde in Amerika. In dieser Gemeinde wurde vor vielen hundert Jahren die Theologie entwickelt, dass Gott heute nicht mehr wirkt. Und dann beschloss Gott lustigerweise, die haben Gott von Herzen gesucht, das ist ein Schlüssel dazu, ja, Gott von Herzen suchen. Jesus sagt, oder Gott sagt ihm, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, werde ich mich finden lassen. Die haben ihn gesucht, aber die waren der festen Überzeugung, Wirkung hat aufgehört und wir wollen trotzdem mehr von Jesus, wir wollen mehr von ihm. Irgendwo muss da noch mehr sein. Dann begann das, dass Leute plötzlich vom Heiligen Geist erfüllt wurden, in anderen Sprachen beteten, anfingen unter der Kraftwirkung des Geistes zu zittern, füreinander gebetet haben und so weiter. Und sie haben das für Wochen, ich habe mich mit dem Pastor unterhalten, für Wochen im Hinterzimmer versteckt, weil es so dermaßen gegen ihre Theologie war. Also vorne weiterhin schön einen Gottesdienst gemacht und im Hinterzimmer in der Vorbereitung war Gott los. Also nicht gottlos, sondern Gott los. Zwei Worte. Und dann haben sie festgestellt, okay, wir müssen einfach unsere Theologie über Bord schmeißen. Falsche Herzenseinstellung. Jesus, verwandel du unsere Herzen in das Mitleid, das dich getrieben hat, das Kreuz auf dich zu nehmen und die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen. Wir lesen in den Schriften des Paulus, er selbst, der die Herrlichkeit hatte im Himmel, hat sich nicht dran festgeklammert wie an einem Raub, sondern er hat alles abgelegt, um hierher zu kommen, ein Knecht zu werden. Ja. Es gibt viele Menschen, die denken, das Evangelium ist ja, dass Gott mich errettet. Ja, er ist ins Kreuz gegangen, damit ich in den Himmel komme. Punkt. Da endet es aber nicht. Denn dazu ist Jesus auf die Welt gekommen, gelebt und gestorben, dass er, wie geht der Vers weiter, dich errettet. Ich möchte deine Errettung nicht kleinreden, aber wie geht der Vers weiter, steht in der Bibel. Denn dazu ist der Sohn Gottes gekommen, gestorben und auferweckt worden, dass er Herr sei über Lebende und Tote. Also der Herr, seine Herrschaft. Diese Herzenseinstellung, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber Hauptsache ich komme in den Himmel. Paulus schreibt an einer Stelle, ich selbst wünsche, von Christus getrennt zu sein und verdammt zu werden, wenn nur einige meiner Brüder, der Glaubensgenossen im Judentum, Christus erkennen würden. Ich habe über Jahre gedacht, er übertreibt. Er hat irgendwo, ist er abgehoben. Dann habe ich verstanden, dass das Jesu Herzenseinstellung ist. Dann haben wir hier eine unheilige Dreieinigkeit. Glaube, Menschenfurcht und Selbst hindern mich daran, in meiner Umgebung das zu sein, was ich eigentlich sein sollte. Also Unglaube, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen. Menschenfurcht, wie werden sie über mich denken? Naja, ich kann dir die Antwort geben. Wenn du 10 Leute in deiner Umgebung hast und du bist ihnen das Fleisch gewordene Evangelium, dann werden vielleicht 2, 3 davon denken, du hast einen an der Waffel. 2, 3 werden es speichern und später durch viele andere Erlebnisse und Ereignisse zum Glauben kommen. Ich bin so zum Glauben gekommen. Der durchschnittliche Mensch in Deutschland, der sich bekehrt, hat mit 7 Christen Kontakt gehabt, bevor das Evangelium mal durchschlägt. Er hat hier ein bisschen gesehen, er hat da ein bisschen gesehen, er hat da ein bisschen gesehen. Bei mir persönlich war das so, ich hatte eine Assistentin bei uns an der Universität, die Christ war, die völlig anders war, und alle haben sich gedacht, die ist nett, aber sehr komisch. Das hat mich nie losgelassen, dieses nett. Und dieses, sie ist einfach sehr freundlich, sie behandelt alle gleich. Sie hat, ja, das war ein kleiner Mosaikstein. Vielleicht wirst du das in diesem Leben nie sehen, aber diese 2, 3 werden sagen, aha, okay, das ist jetzt anders, als ich es erwartet hätte. Und dann werden 2 oder 3 tatsächlich gut darauf reagieren. Ich versuche das zu leben, was ich hier predige. Und neulich war ich bei einem Abendessen mit 2 Leuten, die ich schon lange kenne, in der Firma. Die eine davon ist eine meiner Mitarbeiterinnen, der andere ist jemand, mit dem ich vor Jahren Projekte gemacht habe. Dann unterhalten wir uns so und dann sagt meine Mitarbeiterin, die vom Glauben relativ gar nichts hält bis jetzt, aber sie sagt zu dem anderen, dieser Typ ist unglaublich, es passieren dauernd Wunder. Wir haben versucht, für viele Jahre haben wir das versucht und das versucht und das versucht und das versucht. Und der kommt und der macht überhaupt nichts Besonderes, macht das Gleiche wie ich über Jahre und es passiert einfach. Ich verstehe es nicht. Es ist völlig crazy. Ich habe mir gedacht, das ist nicht crazy. Es ist genau das, was Gott von uns erwartet, dass wir sein verlängerter Arm in diese Welt sind. Und wir sind noch nicht am Ende. Ist Anfang 40. Wir haben noch ein paar Jahre, bis sie versteht, dass diese Wunder nicht nur hier passieren, sondern für jeden zugänglich sind. Selbst, ja. Selbst ist auch sowas. Wenn ich mich jetzt da hinstelle und sage, ja, möchtest du, dass ich dafür bete? Und da passiert nichts. Boah, das wäre so schlimm. Überleg mal diese 10 Leute, wenn die dann eines Tages tot sind und zurückschauen auf dich. Dann werden die ersten 3 sagen, warum hat er mir nicht mehr erzählt, während sie auf dem Weg in den Feuersee sind. Und die nächsten 3 werden sagen, ich habe damals gedacht, ein echter Spinner. Gott sei Dank hat er das gesagt, weil es war einer dieser Bausteine. Und die anderen werden mit dir zusammen feiern, die Errettung. Was hindert uns sonst noch? Formale Religion statt einem Leben aus der Beziehung. Und dann sieht man in der Kirchengeschichte immer wieder, wo es Phasen gab, wo das Ganze abgenommen hat. Und im Wesentlichen gab es da 2 Ursachen. Die eine Ursache ist Kontrolle. Menschen wollten die Kontrolle haben. Wir haben gesagt, ich möchte die Kontrolle haben. Es gab eine autoritative Struktur, die sich orientiert hat an der Struktur der römischen Armee. Oberster über 10, über 100, über 1000. Also man hat diese Struktur übernommen mit Bischof, Erzbischof, Patriarch oder Kardinalpatriarch in der Ostkirche. Und dann war da diese Struktur. Und das Zweite war, jetzt ist mal Schluss mit er weht, wo er will. Menschen haben einfach Pläne gemacht und gesagt, so ist ja schön, wenn der Geist Gottes dazukommt. Und das Verhältnis hat sich umgekehrt von, ihr seid mit dem Geist Gottes erfüllt und tut das, wozu er euch ermutigt, hinzu, wir haben einen sauguten Plan und wenn alles in trockenen Tüchern ist und definiert ist und überhaupt, dann beten wir und sagen, Herr, jetzt kannst du dazukommen und deinen Segen geben. Bitte. Amen. Und das wurde weniger und weniger. Und weil Gott Gott ist, hat er immer wieder die Gnade gehabt und gesagt, jetzt verändern wir was. Unkenntnis, Kenntnis. Menschen haben plötzlich verstanden, ein Martin Luther, ein Whitefield, Dutzende, wenn man schaut. Ah, das Evangelium enthält wesentlich mehr. Dann haben sie zugestimmt, dann haben sie gesagt, wir möchten mehr, koste es, was es wolle, und haben es ergriffen. Das koste es, was es wolle, ist, und wenn ich blöd dastehe, ist okay. Menschen haben sich mit der falschen Theologie auseinandergesetzt und haben gesagt, was steht eigentlich hier drin? Und dann wiederum ein Martin Luther, ich lese aber. der Mensch wird gerecht. Und plötzlich sind die falschen Theologien explodiert. Die falsche Herzenseinstellung. Menschen haben gebetet und gebetet und gebetet und plötzlich sowas gesagt wie, okay, niemand wird jemals diesen Sklaven in Indien das Evangelium verkündigen, denn sie sind nur anderen Sklaven zugänglich. Niemand kommt in diese Plantagen rein, es sei denn, er ist Sklave. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben sich als Sklaven verkaufen lassen. Menschen in England, freigeboren, im Bewusstsein, ich werde auf einer Sklavenplantage vielleicht 2, 3 oder 5 Jahre durchhalten, bevor ich zu Tode geschunden bin, haben gesagt, aber es geht nicht an, dass den wertvollen Menschen auf diesen Plantagen niemand das Evangelium verkündigt, verkauft mich dorthin. Dann haben sie Abschied genommen in dem Bewusstsein, wir werden uns nie wiedersehen. Und genau das ist passiert. Sie wurden in die Sklaverei verkauft. Auf manchen Plantagen gab es Erweckung und der Botschafter ist gestorben. Glaube, ich möchte deinen Glauben ermutigen. Glauben buchstabiert sich R-I-S-I-K-O. Also, wenn das nächste Mal in deiner Umgebung irgendjemand ein Problem hat, sag, ich könnte dafür beten. Du wirst erstaunt sein, wie oft Gott tatsächlich was tut. Und diesem Selbst in dir, das sagt, ja, aber was passiert, wenn nichts passiert? Wir hatten hier einen weisen Mann, der das Problem für mich gelöst hat. Der hat gesagt, ja, wo ist denn das Problem? Das ist doch genau das, was Sie erwarten. Also wenn du für jemanden betest und es passiert tatsächlich nichts, das ist kein Problem. Das ist das, was die Menschen erwarten. Und sie finden es, auch das ist mir passiert, sie finden es immer noch gut, dass jemand kommt und Anteil hat und sagt, es tut mir so leid, ich persönlich, ich glaube, dass Gott heute noch wirkt und kann ich, ja, allein diese Einstellung, dass du Anteil an jemanden nimmst. Aber auf der anderen Seite, verblüffend oft tut Gott tatsächlich was. Einer meiner Mitarbeiter ist Moslem, überzeugter Moslem, also richtig Moslem, nicht so Namensmoslem, gibt es ja auch. Und seine Frau war schwanger. Und da haben wir uns unterhalten, wie das ist mit dem Baby und so, ah ja, das Kind liegt falsch rum und die Nabelschnur ist irgendwie blöd und so weiter, aber er hofft so sehr und so weiter. Ich mache das nicht so leicht und so, ja, lass mich beten hier oder so, sondern es ist jedes Mal das. Dann überlege ich, jetzt könnte ich eigentlich, ich spüre so dieses innere Drängen, weil der Geist Gottes in mir lebt, dass da sagt, du könntest für ihn beten. Gut, ich glaube, es ist echt, ich kann nicht so schnell. Sage ich, okay, ich weiß zufällig Moslems, für die ist das okay, ist völlig normal. Die leben in einer geistlichen Realität. Wenn du sagst, ich bin Christ, der Prophet Jesus kommt im Koran ebenfalls vor, also sie haben damit kein Problem. Hindus übrigens auch nicht. Okay, ich bete dafür. 4 Wochen später, die Sache mit der Nabelschnur hat sich gelöst. Alles gut. Jetzt haben wir nochmal 4 Wochen später. Meine gesunde kleine Prinzessin ist auf der Welt. Ich habe nicht darauf zurück, ja, weißt du, das Gebet und so weiter. Ich verlasse mich auf den Geist Gottes, dass er irgendwann hochbringt und sagt, und übrigens, das kommt daher, weil ich dich liebe und ich bin Jesus. Ich bin derjenige, zu dem Jens gebetet hat. Also ich bin nicht verantwortlich für die letzten Ergebnisse davon. Aber ich glaube, das Wichtigste ist diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Bereitschaft loszulassen und die Kontrolle abzugeben und formale Religion durch die Beziehung zu Jesus zu ersetzen. Das ist der Grund, warum das die kurze Einleitung war zum Abendmahl und zum Lobpreis hin. Wenn dich irgendwas angesprochen hat in der Form, da hast du es. Du bist so ein. Und das ist die Stelle, an der alles schief geht in deinem Leben. Und dann verlass dich darauf, das ist die Stimme des Bösen. Sag ihr einfach, verschwinde, ich möchte das so nicht hören. Also es gibt Verdammnis, wann auch immer ein Christ versucht, etwas Gutes zu tun, oder sehr häufig kommt eine Stimme und versucht, einen so runterzumachen. Das ist der Böse. Aber wenn dich irgendwas angesprochen hat und du sagst, ja, oh Herr, ich spüre da dein Drängen, ich spüre, dass da irgendwie was, dann nimm das mit rein. Aber fall nicht auf der anderen Seite vom Pferd. Nimm das mit rein in Lobpreis, bete Jesus an und im richtigen Augenblick sag, okay Herr, und jetzt bin ich offen, bevor ich zum Abendmahl gehe und feiere, was du getan hast und all diese guten Dinge, die ich habe. Warum sehe ich davon nichts in meiner Umgebung oder so wenig? Wo von diesen Punkten, die Jens genannt hat, du musst sie nicht durchgehen, so mit so einem Fragen, aber der Geist Gottes kann das hochbringen. Wo bin ich nicht so viel gute Botschaft in dieser Welt, wie du haben möchtest? Denn ich möchte sehen, dass dieses Land, diese Stadt, mein Dorf, meine Familie, meine Arbeitsstelle genauso revolutioniert werden wie bei den Christen im ersten Jahrhundert. Also nimm das mit rein. Feier das Abendmahl, feier diesen Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat und wo er gesagt hat, mir ist gegeben alle Kraft, alle Macht im Himmel und auf Erden, deswegen bevollmächtige ich dich. Und all diejenigen, die jetzt noch Lust haben an diesem Thema und weiter über das Thema nachzudenken, wir werden es nächste Woche von einer ganz anderen Seite neu beleuchten. Also wenn du sagst, das war jetzt heute echt unbequem, das war nicht schön, nächste Woche einfach irgendwie jemand zum Brunch einladen. Wenn du sagst, irgendwas daran hat mich angesprochen, ich spüre das Herz Gottes dahinter, einfach nächste Woche wiederkommen und wir werden uns das Ganze nochmal von der anderen Seite angucken. Dankeschön. Amen, jetzt.